Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmer.
Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema Management und digitale Transformation. Heute mit unserem Fachmann von der Universität in Mainz, Adranik Tumasyan. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Professor Dr. Adranik Tumasyan, muss ich sagen. Bist frisch gebackener Prof hier in Mainz.
Genau.
Und auch an einem ganz neuen Lehrstuhl, muss man dazu sagen.
Richtig.
Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie das gekommen ist.
Genau, sehr gerne. Ich bin seit Oktober hier in Mainz an der JGU und habe den Lehrstuhl für Management und Digitale Transformation. Ist ein BWL-Lehrstuhl, also Wirtschaftswissenschaften, am Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften und also Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, muss man sagen. Wie ist es gekommen? Ich habe in München studiert, an der LMU. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt auch für meinen akademischen Werdegang. Habe dann an der TU München promoviert und auch habilitiert. Alles so im Themenfeld Entrepreneurship, Organisation und zuletzt eben ganz stark das Thema digitale Transformation. Und ja, seit Oktober habe ich diesen neuen Lehrstuhl, der wurde auch neu geschaffen. Ist eine komplett neue Forschungsgruppe, die wir auch gerade aufbauen. Ja, das ist die Geschichte.
Ja, das heißt, in München hast du dich auch schon mit dem Thema beschäftigt. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wie betreibt man denn Wissenschaft im Bereich digitale Transformation? Das ist ja quasi täglich was Neues. Wie geht man denn da vor? Was hast du denn da in München schon gemacht?
Genau, also wie gehen wir vor? Wir haben ein ganz großes Portfolio sozusagen an Methoden. Das Thema digitale Transformation ist ja an sich jetzt nicht was komplett Neues, sondern es ist einfach Innovationsforschung. Wir schauen uns Innovationen an, wie entstehen Innovationen, was sind auch die Voraussetzungen für Innovationen und das eben jetzt im Kontext von digitalen Technologien, wie zum Beispiel soziale Medien, wie zum Beispiel das ganze Web 3.0, was jetzt kommt, mit Blockchain, agiles Arbeiten etc. Das sind ja alles so Punkte um das Thema digitale Transformation drumherum. Was sind unsere Methoden? Also ich kann mal eine nennen. Konkret habe ich mich schon 2009 mit sozialen Medien beschäftigt, nämlich mit Twitter. Und damals haben wir eine Studie gemacht und einfach geschaut, kann man Real-World-Ereignisse, also außerhalb von Twitter, vorhersagen mit Twitter-Daten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die Bundestagswahl hergenommen und im Vorfeld der Bundestagswahl einfach alle Tweets eingesammelt, die Parteien enthalten haben. Also Hashtag CDU, Hashtag CSU, SPD und so weiter, die ganzen Parteien. Und haben eben geschaut, ne, kann man damit irgendwie die Wahl vorhersagen. Letztlich haben wir sie nicht wirklich vorhergesagt, sondern wir haben post hoc quasi geschaut, gab es da einen Zusammenhang. Und es gibt wirklich einen Zusammenhang, zumindest damals haben wir das relativ gut quasi auch bestätigen können, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und die Studie wurde auch oft angegriffen, okay. Tatsächlich. Also wir haben auch viel Kritik dafür geerntet, was ja auch gut ist. Also es soll ja auch ein Diskurs sein. Wir waren einer der Ersten, die es überhaupt mal gemacht haben damals. Ne? 2009 hat jeder noch gesagt, ach Twitter, was ist das überhaupt? Ne? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In Zeiten, wo Twitter irgendwie das offizielle Medium von Präsidenten beispielsweise auch ist. Aber damals war das ja Neuland, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat jeder gesagt, irgendwie so, ja, Twitter ist super irrelevant. Und dadurch, dass wir die Studie gemacht haben, haben, glaube ich, viele andere das eben sich auch angeschaut. Es gab viele Replikationen in anderen Ländern, wo auch Wahlen irgendwie vorhergesagt wurden. Es gab aber auch viele Studien, die gezeigt haben, dass es in dem Land, in dem Kontext eben nicht funktioniert hat. Also es ist ungefähr eine Balance. Aber wir haben so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Und dafür wird man natürlich einerseits oft zitiert, andererseits eben auch oft angegriffen tatsächlich. Dass man sagt, ja, das ist alles Quatsch. Aber so ist Wissenschaft nun mal. Ne? Das ist ein Diskurs, das wäre auch unsinnig, wenn man sagen würde, das funktioniert und würde für immer funktionieren. Genau. Und später haben wir dann angefangen, auch Twitter zu nutzen als so eine Art Datenquelle für andere Dinge, zum Beispiel die Vorhersage von Finanzdaten. Also zu schauen, ne? Kann man damit Aktienkurse vorhersagen, kann man damit zum Beispiel Events vorhersagen. Und aktuell arbeite ich an der Studie, wo wir uns anschauen, ob man mit Tweets die Bewertung von Startups vorhersagen kann. Und dazu haben wir im Zeitraum von 2008 bis 2017 sämtliche Tweets eingesammelt weltweit, die solche Stichwörter enthalten haben wie eben Biotech, Health, Care, 4G, 3G, Blockchain und so weiter. Also neue Technologien und eben geschaut, ob das eben mit den Bewertungen der Startups, die solche Technologien verwenden, irgendwas zu tun hat. Ne? Und in der Studie zeigt sich tatsächlich, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die Studie schreiben wir gerade zusammen. Genau, das sind so ein bisschen diese Twitter-Themen. Habe noch ein anderes Twitter-Papier, wo wir eben uns anschauen, kann man eben, also welche Eigenschaften von Tweets von großen Unternehmen, die jetzt Recruiting betreiben, führen dazu, dass diese Tweets öfter geliked werden und retweetet werden von potenziellen Bewerbern oder anderen Interessensgruppen. Und da zeigen wir zum Beispiel, dass sehr distinkte Informationen, also einmalige Informationen, in den Tweets enthalten sein sollten, damit sie oft retweetet werden, wohingegen Emotionen, also überbordende Emotionen, eher nachteilig sind. Also wenn jemand schreibt, komm unbedingt zu uns, das ist ein super geiler Laden, ich übertreibe es ein bisschen, ja, dann ist das gar nicht so gut, wie wenn man eine distinkte Information preisgibt und sagt, bei uns gibt es folgende Rituale oder sowas. Ne? Wir treffen uns jeden Monat einmal freitags und machen eine Whisky-Verkostung oder sowas, Freibier, was auch immer, was Ungewöhnliches, wo dann Leute eher sagen, ah, das ist ja was Cooles, so, ich erfahre mehr im Hintergrund. Und dieses, sage ich mal, sehr Emotionale ist eigentlich eher nachteilig.
Das ist jetzt sozusagen der wissenschaftliche Anteil. Aber wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, dir ist ja auch sehr wichtig, dass man durchaus den Praxisbezug auch wahrt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich für, was ich BWL einschreibe und ich belege das sozusagen Management und digitale Transformation, was erwartet mich denn da für einen Lehrplan? Also wie werde ich denn von euch gedrillt?
Genau, genau, da fängt schon mal an, ne? Gedrillt gar nicht so wirklich. Ne? Aber wir versuchen natürlich schon eben die Kompetenzen mitzugeben, wo man auch selbstständig Informationen sich besorgt, die zusammenstellt, wirklich eigene Daten auch erhebt aus verschiedenen Quellen. Und was erwartet mich da? Also zum einen haben wir eine Grundvorlesung, die heißt auch Management in der digitalen Transformation. Da machen wir quasi einen Rundumschlag um das gesamte Thema Management. Also angefangen beim Thema neuer Wettbewerb, was sind neue Wettbewerbsfaktoren, was ist zu beachten bei Strategieentwicklung, digitale Strategie, hin zu neuen Organisationsformen, hin zu Innovationsmanagement, Personalmanagement, Führung und so weiter. Also das Ganze, was man unter Management versteht, Unternehmensgründung oder neue Geschäftsmodelle in dem Thema, decken wir da ab.
Kannst du ein Beispiel nennen, also was da konkret, also was für Modelle lehrt ihr da oder was genau. Sind für Einzelinhalte?
Genau, sehr gerne. Also zum einen schauen wir uns an, ne, wie hat man früher organisiert? Also wie hat man früher zum Beispiel Großkonzerne organisiert oder auch vielleicht KMU, vielleicht mehr hierarchisch, weil es auch wichtig war. Also es war ja auch nie so, dass man gesagt hat, ja, Hierarchie ist an sich super, sondern in bestimmten Kontexten wie eben Produktion ist natürlich ein sozusagen mal hierarchischer Ablauf und vielleicht ein Command and Control auch wichtig. Oder auch beispielsweise Militär, ne, möchte es auch nicht Militär haben, wo jetzt rein agil gearbeitet wird, ne, oder auch Feuerwehr oder sowas. Ne. Aber das eben auf alle Unternehmen zu übertragen, ist natürlich gerade im heutigen Kontext schwierig. Ne. Und früher haben wir das eben so gemacht. Und heute schauen wir uns eben an, was sind eben neue Modelle. Und dann gehen wir eben raus und schauen uns das zum Beispiel an aus der Perspektive der Softwareentwicklung. Und da sehen wir, dass dieses iterative Arbeiten, zum Beispiel Scrum, agiles Arbeiten, also diese ganzen agilen, iterativen Methoden da sehr erfolgreich sind. Und da wir heute ja sehr viel eben auch Management mit eher kreativen Entwicklungstätigkeiten zu tun haben von Wissensarbeitern, sind das Methoden, die wir uns zum Beispiel näher anschauen und schauen, ne, wie lässt sich das irgendwie übertragen? Und ist es wirklich nötig, quasi solche, sag ich mal, linearen Prozesse unbedingt abzubilden? Kann man nicht vielleicht auch da agiler werden? Kann man nicht bürokratische Hürden umgehen, indem man die Bürokratie wirklich rausnimmt und eher auf Vertrauen setzt? Das sind alles Ansätze, die es früher auch schon gab. Das ist an dem Sinne nichts Neues. Das hatten wir auch in den 80er Jahren schon oder auch früher mit der Humanisierung der Arbeitswelt. Aber heute ist es mal was anderes, weil heute ist es weniger ein Nice-to-have wie früher. Heute würde ich sagen, es ist ein Must-have, weil es zum einen die Erwartung ist. Ne? Also ein Großteil der Menschen, zumindest in unseren Breiten, möchte nicht mehr hierarchisch irgendwas diktiert bekommen, ist außerdem auch nicht mehr realistisch. Ne? In Zeiten, wo Wissen demokratisiert ist, in Zeiten, wo jeder eigentlich die Sachen, die ich in der Vorlesung sage, sofort nachschlagen kann, googeln kann, ob ich da was Falsches gesagt habe oder mir eigentlich auch sagen kann, was ist das aktuelle Wissen. In den Zeiten ist es auch nicht mehr zeitgemäß, macht auch gar keinen Sinn. Ne? Deswegen ist bei uns die Rolle zu sagen, okay, wir geben Impulse, wir geben Feedback, ne? Sehr starkes Feedback auch den Studenten. Aber es ist eher so eine Coach-Rolle sozusagen. Ne? Wir sagen nicht, das musst du wissen, sondern wir sagen, ne, das ist das Ergebnis, schau, wie du da hinkommst. Hier geben wir dir Feedback, so eher methodisch. Was kannst du auch verbessern? Versuchen zu strukturieren, aber sozusagen diese Wissensvermittlung, die steht nicht so sehr im Vordergrund. Eher den Impuls zu geben, lies dir mal dies durch, überleg mal das. Das ist eher so.
Wie werden da Leistungskontrollen dann durchgeführt?
Schon klassisch durch eine Klausur, wenn es eine große Vorlesung ist, zum Beispiel bei 300 Leuten, ist es ansonsten auch nicht abbildbar, durch so einen kleinen Lehrstuhl, sage ich mal. Ansonsten haben wir aber auch sehr viele Formate wie eben Fallstudienpräsentationen. Also zum Beispiel meine Vorlesung gibt es auch einen Teil, wo man eine Fallstudie bearbeiten muss. Das ist dann meist sowas auch, wo man selbst tätig werden muss. Sprich, man stellt beispielsweise Unternehmen vor, einen digitalen Star, wie jetzt Spotify oder wie Google, ne, oder andere, die wir so kennen. Und schaut sich einfach an, wie organisieren die sich, was ist deren Personalstrategie, was ist deren Innovationsmanagementstrategie, was ist deren Geschäftsmodellstrategie und so weiter. Und kann dann den Inhalt der Vorlesung daran anwenden. Ne? Wirklich schauen, wie machen die das. Und dadurch, dass eben ganz viele Studierende eben ein Unternehmen vorstellen, sieht man auch diese Bandbreite, dass eben nicht jedes Unternehmen sich gleich organisiert, dass vielleicht auch DAX-Konzerne sich anders organisieren, zwar auch agil, aber immer noch in ein bisschen andere Form als jetzt zum Beispiel so ein Google. Das ist ja auch gut so und es ist ja gar nicht notwendig, alles zu kopieren oder so. Das explizit sagen wir, schau dir die Bandbreite an, überleg auch wirklich selbst, was sind die Vor- und Nachteile.
Wenn ihr das so macht, wie kriegt ihr da einen Praxisbezug dann rein? Ich meine, so ein Google, den kriegt man ja nicht mal schnell an die Uni. Genau. Baut ihr jetzt da gerade mal so ein Netzwerk aus? Ist das sehr regional, ist das eher überregional? Wie geht ihr da vor?
Genau, auf jeden Fall. Also wir bauen gerade unser Netzwerk aus, versuchen auch regional eben mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ich bin ja wie gesagt erst seit Oktober da, seit Dezember so richtig. Vorher war ich sozusagen Vertretungsprofessor für mich selbst. Seit Ende Dezember bin ich sozusagen auch ernannt sozusagen. Und genau, seitdem schaue ich eben, ne, deswegen auch hier dieses Format, um eben wirklich rauszugehen, auch Kontakte zu knüpfen, eben zu den Unternehmen, auch in der Region, genau. Ich habe ein relativ großes Netzwerk, auch aus früheren Projekten, bin oft aktiv, auch auf Konferenzen, beispielsweise auch bei Unternehmen vor Ort, also kann man ja auch auf YouTube, gibt es auch einige Videos von mir, die man sich anschauen kann von Vorträgen. Also das versuche ich schon irgendwie aufzubauen, dass man tatsächlich eben mehr Praxis auch reinbringt, durch Unternehmenskooperationen, auch durch Einladen von Gastdozenten etc.
Wie kann ich jetzt als Unternehmen Interesse haben mal an dem Bereich? Also kann ich auch als Unternehmen tatsächlich auch partizipieren? Also gibt es auch freie Formate, wo man sagt, mein Eindruck ist, dass das extrem wichtig ist, dass es sowas gibt, dass man das auch vor allen Dingen dass man das mittlerweile auch durchaus lehrt. Aber ich glaube, da gibt es auch viel Nachholbedarf tatsächlich bei den etablierten Unternehmen. Mhm. Gibt es eine Chance, dass man da auch dran partizipiert?
Unbedingt. Also wir bieten Formate an, so Praxisprojekte, ne, gemeinsame Projekte, wo wir zum Beispiel ein ganz bestimmtes unternehmerisches Problem uns anschauen. Ne, zum Beispiel, wie führe ich jetzt agiles Arbeiten in den und den Abteilungen ein? Was sind da wichtige Faktoren? Welche Methode sollte ich verwenden? Ne, da können die Studierenden quasi an einem konkreten Projekt auch arbeiten. Und so kommt auch der Kontakt zustande. Ne. Oder wir laden wirklich Unternehmen ein, mal so einen Workshop zu machen für 4 Stunden oder so. Zum Beispiel zum Thema Design Thinking. Wie nutze ich Design Thinking zur Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen beispielsweise? Und dann wird es aber auch hinterfragt. Also mein Anspruch ist immer auch den Studierenden zu sagen, naja, hinterfragt doch mal auch das, was die Unternehmen wirklich machen. Weil das, finde ich, wird viel zu wenig gemacht. Man will immer den Praxisbezug, ne? Und denkt dann sozusagen, ja, wenn ich aus der Uni rauskomme und ich komme in ein Unternehmen, dann ist es die echte Welt und da ist alles super. Ne? Aber das ist ja auch nicht der Fall, sondern auch Unternehmen machen Fehler, was ja auch gut ist. Ja? Und das zu hinterfragen, und das ist so ein bisschen das, was ich auch beibringen möchte in meinen Veranstaltungen, dass man da auch kritisch dem gegenüber wird, weil sonst würden sich ja auch Unternehmen nicht weiterentwickeln, wenn man nicht, sag mal, frische Gedanken auch mitbringt und ein bisschen kritische Gedanken dahinter.
Ist das ein Pflichtteil im BWL-Studium? Ja?
Was genau?
Ja, also jetzt, sozusagen sich diese Vorlesung anzuhören.
Nein, das ist kein Pflichtteil. Also man kann das komplett umgehen, weil man natürlich verschiedene Schwerpunkte setzen kann. Ne? Also man kann meine Vorlesungen sowie auch die Vorlesungen von Kollegen, ne, teilweise auch wirklich umgehen. Es gibt bei uns ein paar grundständige Veranstaltungen, die muss man machen, das sind Pflichtvorlesungen. Aber jetzt die, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind keine Pflichtvorlesungen. Also das kann man machen, ja. Muss man aber nicht machen. Kein Zwang.
Okay. Wenn ihr also selber, du hast auch ein Team von ich glaube, 10 Leuten, hast du gesagt?
Genau, zurzeit sind wir 7.
Ja. Genau. Was nutzt ihr denn selber so für Tools, also die jetzt vielleicht nicht so richtig üblich im universitären Betrieb sind?
Genau, also was wir versuchen, ist wirklich ein Business Management digital aufzubauen. Und was wir dafür nutzen, sind Wiki-Strukturen. Das ist das, was wir zurzeit etablieren, dass man wirklich Materialien zu jedem Thema auf so einer Plattform hat. Und dann, wenn Studierende zum Beispiel eine Abschlussarbeit schreiben, Seminararbeit, oder sich anderweitig vorbereiten wollen, wir denen sozusagen Zugang geben und sagen, okay, du machst was, du willst was zum Thema Blockchain zum Beispiel oder zum Thema digitale Geschäftsmodelle lernen oder wissen, hier sind die Basissachen, die du runterladen kannst, die du durchlesen kannst. Wir haben so Leitfäden auch. Also das ist so ein bisschen das, wo wir eben nicht sagen, ne, schnapp dir dieses Buch und lies es durch, sondern wir sagen, okay, hier ist eine Plattform, wir haben schon mal was für dich kuratiert, lesen musst du selbst, ja, aber wir geben sozusagen so einen Grundstock. Das ist eine so eine Sache. Wohingegen früher war es eher so, man hat eine Literaturliste rausgegeben und gesagt, ne, schau dir das mal an, was da alles ist. Wir versuchen das eher so themenmäßig auch zu gruppieren und auch die Informationen eben zur Verfügung zu stellen. Und genauso für interne Prozesse, wo wir eben versuchen, das Wissen möglichst in so einer, sag ich mal, Wiki-mäßigen Form zu organisieren und eben nicht so einen Data-Dump zu haben, wo man sagt, okay, ein Ordner mit irgendwie 100 Dateien, ne, und wie es halt so ist, unaufgeräumt etc., über die Jahre gewachsen, sondern eben strukturiert, aber nicht linear, sondern eben ja, so eine Wiki-Struktur, ja, Verlinkungen und so weiter. Das ist ein Tool. Das andere Tools, die wir verwenden wollen, sind so Projektmanagement-Tools. Da sind wir gerade dran, uns eins auch rauszusuchen, was weder so overengineert ist wie MS Project zum Beispiel, aber auch nicht jetzt zu komplex ist, sowas wie Redmine oder so, so komplexere Tools, sondern wirklich was Schlankes zu finden. Aber da habe ich noch nicht die perfekte Lösung. Vielleicht hast du einen Tipp für mich.
Ja, wir haben schon einiges an Tools ausprobiert. Da können wir gleich mal in die Runde fragen, was wir da... Also wir nutzen ja da auch verschiedene Sachen. Ja, aber das ist durchaus ein guter Punkt. Also ich denke, wir haben... gibt es ja auch schon 20 Jahre. Wir haben natürlich auch so einen Prozess gemacht und haben sozusagen im laufenden Betrieb versucht, gewisse Sachen umzustellen. Es ist nicht leichter, man baut sowas neu auf, ja, als wenn man es macht. Aber ich glaube, das Problem haben wir ja nicht alleine. Und deswegen... glaube ich, ist A, wichtig, dass die jungen Leute, die nachkommen und die studieren, dass die viel mehr, glaube ich, über solche Themen lernen. Absolut, ja, und nicht nur einfach irgendwie Zahlen crunchen, sondern dass sie auch viel mehr über die Prozesse lernen. Und dass man aber durchaus auch dieses Wissen auch sozusagen auch den etablierten Unternehmen zur Verfügung stellt. Und auch den etablierten Kunden. Also ja, wir erleben es ja ganz oft, dass genau dieses Wissen auf der Kundenseite fehlt. Ne? Dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt so, aber viele Kunden kriegen das quasi auch gar nicht mit oder wissen gar nicht um die Vorteile. Ne? Mhm. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, wo man nachher, auf welcher Seite man sozusagen nachher nach so einem Studium steht, ja, dass man so Sachen lernt.
Also ich bin großer Fan wirklich so Produktivitätstools. Ja. Mag vielleicht nicht jeder so, aber ich bin wirklich Fan davon. Also zum Beispiel nutze ich sehr stark auch so Browser-Extensions, zum Beispiel Tobi, so zum Organisieren von Tabs. Ja, also oft ist das so, man hat dann irgendwie 30 Tabs offen und mit Tobi kann man die ganz gut organisieren, dass man eben dann später liest etc. Also solche Tools nutze ich eigentlich ganz gerne tatsächlich. Und ich habe noch viele andere, ne, solche.
Packt man die Shownotes, dann gibt es da eine Riesenliste.
Genau.
Kann man die reinpacken. Das ist spannend. Was sind denn so, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, was sind denn so die Herausforderungen, die es in Zukunft für angehende Unternehmer, aber auch Manager sowas zu meistern gibt. Also Menge an Daten, viel wird digitalisiert, viel wird schneller. Ja. Aber was sind so die 2, 3 Punkte, wo du sagst, da muss man in Zukunft am meisten drauf achten und legt ja auch Schwerpunkte. Mhm.
Genau, also ich denke zum einen wirklich neue Geschäftsmodelle. Also ich glaube, dass viele von den alten Geschäftsmodellen und der alten Denke einfach nicht mehr funktionieren wird in Zukunft. Das sehen wir ja auch heute schon. Mhm. Aber ich glaube, es wird sich noch stärker abbauen. Und dann eben kreativ zu sein und zu überlegen, was sind denn wirklich neue digitale Geschäftsmodelle, die wir ausprobieren könnten, ne, die wir jetzt vielleicht schon mal testen können, experimentell.
Hast du ein Beispiel, was ist denn so, also ich meine, reden wir jetzt über Portalökonomie oder noch andere Modelle, also was ist denn so, wenn man so ein Beispiel?
Genau, also beispielsweise die Automatisierung von Geschäftsmodellen. Ich gebe mal ein Beispiel, wir hatten mal auf einem Hackathon, den ich mit organisiert habe, hatten wir ein Team, das sich angeschaut hat und auch ein Prototyp daraus wirklich mit Hardware gebaut hat, ob man Paketauslieferungsdrohnen mit Energie aufladen kann, ne? Wenn sie herumfliegen und die Energie oder ihr Akku leer geht. Und das funktioniert so, Paketauslieferungsdrohnen können ja maximal so 15 Kilometer fliegen. Und dann müssen sie irgendwie landen. Und dann müsste man da hingehen, das warten. Ja? Und also nicht warten, sondern aufladen. Genau. So, und jetzt ist eben die Frage, wie organisiert man das, dass sich diese Paketauslieferungsdrohne irgendwo dezentral auflädt? Und eine Idee war, dass zum Beispiel Eigenheime oder andere, die eine PV-Anlage haben, solche E-Charger, die zum Beispiel im Garten stehen können oder vor der Uni oder hier bei euch im Garten, einfach da stehen, durch die PV-Anlage gespeist werden und so eine Drohne da landen kann. Die findet quasi diese E-Ladestation, landet da, lädt sich auf und zahlt. In dem Fall war das sogar in Kryptowährung, in Ether, kann man aber auch mit anderen Währungen machen. Und zahlt eben so viel, wie sie Strom lädt, ne, und fliegt dann weiter. Das ist ein komplett automatisiertes, dezentrales Geschäftsmodell, was, finde ich, sehr kreativ ist, weil die Eigenheime oder Institutionen verkaufen ihren Strom, ja, passiv, sind gar nicht anwesend. Ne. Die Drohne kann einfach weiterhin Pakete ausliefern, zurückfliegen, muss eben nicht vor Ort aufgeladen werden von den Menschen. Ne. Und die Bezahlung läuft auch automatisch, so Streaming Money. Und das ist ein vollautomatisches, dezentrales Geschäftsmodell, das auch noch nachhaltig ist, ne, mit PV-Anlage. Und bald läuft ja auch das EEG-Gesetz aus, glaube ich, ne, mit der Subvention 2020, glaube ich. Dann kann man nicht einfach so mehr Strom subventioniert einspeisen, glaube ich. Ist es uns eigentlich ein guter Weg, auch um den eigenen Strom zum Beispiel auch zu verkaufen. Und solche, sage ich mal, kreativen Geschäftsmodelle, finde ich, werden noch viel stärker kommen durch die Automatisierung, durch, wie man so schön sagt, Industrie 4.0, ne? Viele Sensoren, viele Geräte, die auch selbst Internetzugang haben. Aber die Herausforderung, finde ich, liegt genau darin, solche Potenziale zu erkennen und eben auch zu bauen. Und wer das genauer sich mal anschauen will, ist es auch auf YouTube, kann ich auch gerne dann in den Shownotes den Link verlinken. Okay. Genau.
Cool. Was ist denn so Richtung Leadership? Geht ihr solche Sachen auch an? Weil ich finde, das ist ja extrem wichtig, auch zu gucken, ne, wenn ich, sag ich mal, nach einer Führungsposition bin, wie ändert sich dann da heute eigentlich das? Genau. Thematisiert ihr das auch?
Ja, unbedingt. Also ich würde sagen, dass es auch viel stärker in so eine Coach-Rolle geht, wie vorhin auch schon beschrieben. Hatten wir früher auch schon. Ne? Ist auch nichts Neues in dem Sinne, wenn man Literatur liest, Wissenschaftsliteratur, auch Bücher aus den 80ern, kommt das ja da schon dran vor. Ne? Da wurde das auch schon gesagt. Aber nochmal, ich fand, früher war das eher so nice to have. Hat man gesagt, ja, das ist nett, wenn man so eine Führungskraft hat, die so ist. Aber heute würde ich sagen, ist wirklich ein must have. Ich kann mich nicht mehr hinstellen und das sozusagen hierarchisch von oben diktieren. Ich glaube, das wird sozusagen die Rolle sein. Ne? Impulse geben, vielmehr eine Art Mentor, eine Art Sparing-Partner. Klar, in bestimmten Situationen braucht man auch eine hierarchische Führung. Ne? Wie gesagt, bei sowas wie Feuerwehr einsetzen, möchte ich keinen agilen Sparingspartner haben, dann möchte ich ein Feuerwehr-Team haben, das funktioniert. Ne? Oder wenn Entscheidungen getroffen werden, brauche ich eben auch eine Entscheidung. Ne? Aber ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten an der TU München 2015 eine Konferenz zum Thema das demokratische Unternehmen. Da ging es eben genau um diese Frage. wie werden Führung und Leadership in Zukunft aussehen? Wird es demokratischer und wie kann sowas funktionieren? Und da gab es ganz gute Unternehmensbeispiele, zum Beispiel von einem Verlag, bei dem die Mitarbeiter die Führungskräfte wählen können. Ja? Und das ist schön und gut, aber es ist eben auch hart, weil die Führungskraft ist wirklich dann für ein Jahr gewählt oder für 3 Jahre von mir aus 2 Jahre, aber sie kann dann auch eben auch abgesetzt werden und dann ist sie ein regulärer Mitarbeiter. Das sind eben neue Rollen. Frage ist, wie gut funktioniert sowas? Ja? Aber in dem Verlag funktioniert es ganz gut. Das ist Haufe Verlag, das ist auch sehr bekannt, die werben ja auch damit, dass sie so...
Machen eh viel agil, glaube ich.
Genau, ja. Ne? Haufe Verlag. Und das werden ganz neue Formen sein. Andererseits, wenn ich einmal gewählt bin, kann ich ja auch trotzdem hierarchisch entscheiden. Ne? Deswegen würde ich sagen, es ist immer eine Kombination, es ist eine Rollenambiguität oder eine Rollen, Vielfalt, die man hat. Man ist nicht mehr nur hierarchisch oder nur demokratisch, sondern in einem Moment muss ich mich zur Wahl stellen. Da kann ich ein Jahr lang vielleicht auch hierarchische Entscheidungen treffen und sagen, okay, ihr habt mich gewählt, jetzt setze ich das sozusagen durch, ne? Und dann könnt ihr mich wieder abwählen, wenn es nicht passt. Ne? Das finde ich eigentlich sozusagen eine gute Art und Weise, das zu verstehen. Also weder dieses Laissez-faire, wo man sagt, ne, jeder kann alles tun, noch das Hierarchische, sondern eben das Wechseln je nach Anforderung. Und das ist sowieso, was die Führungsforschung ja auch seit Jahrzehnten schon zeigt, führen nach den situationalen Gegebenheiten. Also es ist weder immer gut, hierarchisch zu führen, noch immer gut, agil zu arbeiten. Es kommt auf die Situation drauf an, so schade es ist, dass man sagen muss, es kommt drauf an. Aber dadurch, dass wir diese Rollenvielfalt haben und die eben auch erlaubt ist, das ist, glaube ich, was Unternehmen helfen wird. Und wenn man das umsetzen kann, glaube ich, hat man wirklich Wettbewerbsvorteile. Aber das zu lernen, das zu können, ist natürlich eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, was viele noch lernen müssen, inklusive mir selbst auch. Ne? Also ich glaube nicht, dass es schon so viele gibt, die das wirklich auch können und genauso leben.
Klasse. Ich glaube, fast mit Blick auf die Uhr, wir sind schon relativ weit mit der Zeit. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier auch mit dem Lehrstuhl dich diesen Themen annimmst, dass auch der universitäre Betrieb mal aus der digitalen Deckung kommt, ne? Ja. Und rausgeht und vor allem auch auf die Unternehmen und die Leute zugeht. Ich glaube, wir haben sicherlich noch ein paar Fragen hier aus dem Publikum. Die können wir uns an der Stelle noch mal einstreuen.
Gerne.
Jemand hier mit Fragen? Wir suchen das Mikro. Ich habe eine Frage. Keine Frage. Das ist auch sehr gut. Auch an Novum, so gut erklärt, dass wir keine Rückfragen haben. Dann bedanke ich mich an der Stelle und hoffe, wir bleiben hier weiter in Kontakt und sprechen zu anderen Themen nochmal.
Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und wie gesagt, wenn wir die ganzen Tipps und Literaturhinweise, die packen wir in die Shownotes, dann kann man die nachlesen. Oder sich direkt bei dir einschreiben am besten.
Genau, sehr schön.
Alles klar. Gut, dann vielen Dank, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.
Ja, das war unsere mittlerweile 7. Folge des digitalen Sofas. Heute zum Thema Management und digitale Transformation. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Like. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir besser machen können oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt uns eine E-Mail an dasdigitalesofa@chemweb.de. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.